Wir haben uns vielleicht gefragt, warum greifen diese Dinge so um sich? Gibt es dafür biblischen Hinweis? Und da möchte ich mit Folgendem weiterfahren. Wir haben, oder machen wir es vielleicht folgendermaßen. Ich komme dann nachher darauf zu sprechen. Wir haben ja eine Überschrift auch bei der Einladung, wer waren die Superapostel? Paulus erwähnt zweimal im zweiten Korintherbrief, im Grundtext heißt es im Griechischen Hyperlian Apostoloi. Hyperlian, Lian heißt sehr, also die überaus sehr, die großen, wird verschieden übersetzt, die Superaposteln. Und wer waren diese besonderen Apostel? Denn er ändert ab 2. Korinther Kapitel 10, ändert er sehr deutlich seinen Ton. Man nennt ja den 2. Korintherbrief, der eigentlich von der Reihenfolge der 4. wäre, aber die ersten, der 1. und der 3., die sind nicht erhalten, nennt man den Tränenbrief. Ich schrieb euch unter viel Tränen und so weiter. Und ab Kapitel 10 ändert er seinen Ton und sagt, ich gedenke, scharf vorzugehen für etliche, die unseren Wandel für fleischlich halten. Vers 2. Also ich bitte aber, dass man mich nicht zwinge, wenn ich anwesend bin, dreist zu werden und mit der Kühnheit vorzugehen, die ich gegen etliche zu brauchen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Und er sagt ja in Kapitel 11, Vers 4, das haben wir ja vorweggenommen, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, ertragt ihr das recht gerne und einen anderen Geist annehmet. Und wer kommt da? Wen meint er da? Wer ist das? Und da waren Leute, die haben gesagt, der Paulus ist fleischlich. Warum? Ja, seine Worte, seine Briefe, die wiegen schwer, aber wenn er anwesend ist, ist eine Rede ohne Gewicht. 2. Korinther 10, Vers 10. Also es müssen Leute gewesen sein mit ganz großen rhetorischen Begabungen und haben gesagt von dem Paulus, der ist fleischlich, ja, seine Briefe sind nicht schlecht, aber rhetorisch ist er ziemlich eine Null. Und dann hat Paulus kein Geld verlangt. Und in der griechischen Kultur, ähnlich so wie heute, wenn man da kein Geld verlangte, dann war man ohne Bedeutung. Also wenn wir da jetzt den Clinton einlüden oder George Bush Senior, damit uns da eine Rede hält, da müssten wir also schon einiges hinblättern. Ja? Abgesehen davon, dass ich gar nicht großen Wert darauf legte. Und Paulus hat also kein Geld verlangt, das müssen also Leute gewesen sein, die auch die Korinther finanziell abgezockt haben. Und dann hat er nicht von Zeichen Wunder geredet. Und jetzt gehen wir das systematisch vor. Diese Typen, die hatten jede Menge Eigenlob. Vers 12, 2. Korinther 10, Vers 12. Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen und ihnen gleich zu achten, die sich selber loben. Aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Also es waren brillante Redner, diese Typen, wo er sagt, ich gedenke dann mit etwas Kühnheit gegen einige vorzugehen, die von Paulus sagten, er ist fleischlich. Brillante Redner, voller Eigenlob, rühmten sich fremder Arbeit, Vers 15, wir rühmen uns nicht über das Maß hinaus, nämlich fremder Arbeit. Und die haben dann andere Dinge für sich eingestrichen. Zum Beispiel, wir haben es erlebt, da trat Jugend mit einer Mission in Wien auf und sie taten so, als käme mit ihnen jetzt das Evangelium, das vorher schon etliche Gemeinden entstanden waren. Das war irgendwie weggewischt. Und da sollten wir uns alle an den Händen fassen und den Geist anrufen, damit wir die Einheit demonstrieren. Denn es gibt ja Spannungen zwischen den Konfessionen und die Gemeinden Rom und Wittenberg. Und Jesus hatte darum gebetet, dass wir alle eins sind. Also rühmen sich fremde Arbeit. Und Vers 18, denn nicht darum ist einer tüchtig, dass er sich selbst lobt, sondern dass ihn der Herr lobt. Also diese Typen, die dann Paulus ironisch die Superapostel nennt, große Klappe, voller Eigenlob und sehr brillante Redner. Und jetzt in Kapitel 11, Vers 3, und schaut, jetzt kommt eben die Möglichkeit der Verführung. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken verkehrt werden, hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Und da steht im Griechischen für anders das Wort allos. Und allos heißt anders, aber nicht wesenmäßig anders. Also zum Beispiel, wenn der Roland einen Mazda 603 und ich fahre einen Mazda 303 fährt, dann sind das ähnliche Autos. Also die predigen einen Jesus, der ist ein anderer, aber der sieht dem Echten sehr ähnlich. Und ihr einen fremden Geist empfangen. Und jetzt steht Heteros, Heteron Pneuma. Und Heteros heißt total anders. Also das wäre so, als wäre er führt einen Mercedes und ich habe einen Trabant. Ja? Trabant heißt ja, trotz riesigen Aufwands bleibt alles nachher trostlos. Akronym. Und was ist das? Das ist was total anderes. Also der Grieche hat da einfach eine reichere Sprache. Es ist ein Jesus, der ist ein anderer, aber sieht dem Biblischen ähnlich. Und das kann man auch gut aufzeigen, den Jesus, den sie da verkündigen. Aber es ist ein anderer und hinter diesem anderen Jesus steht ein fremder Geist und ein fremdes Evangelium. So nehmt ihr das gerne an. Und dann kommt in Vers 5, ich achte aber, dass ich doch nicht weniger bin als die hohen Apostel. Da steht das erste Mal, 2. 11, Vers 5, Hyperlian Apostel, also diese hohen Apostel, diese Superapostel. Und ob ich schon ungeschickt bin in der Rede, sie haben ihm vorgeworfen, der ist rhetorisch nicht null, so bin ich doch nicht in der Kenntnis. Da steht im Griechischen Idiotis. Das Wort Idiot kommt davon. Ja? Dann sagt er, bin ich aber doch nicht Idiotis in der Erkenntnis. Sondern in jeder Weise und vor allem haben wir sie bei euch kundgetan. Dann interessant ist das gleiche Wort Vers 4. Ihr ertraget es recht gerne. Anechomai steht dann in Vers 19. Ihr ertraget gern die Narren, ihr, die ihr klug seid. Und wie soll man das manchmal kommentieren? Wenn zum Beispiel Peter Wagner im Jahre, es war 1999, wenn ich mich richtig entsinne, hat ein Buch rausgegeben im Machtbereich der Himmelskönigin und wir müssen in diesem Zuge der geistlichen Kriegsführung den Fluch der Himmelskönigin brechen, der 432 nach Christus in Ephesus begann. Da war das sogenannte Konzil zu Ephesus und da beginnt auch das erste Mariendogma und da wurde sie Theotokos, das heißt Gottesgebärin, genannt. Es gibt in der Kirchengeschichte 4 Mariendogmen. Und da beginnt sozusagen der Machtbereich der Himmelskönigin und da haben sie ja nicht zufällig 2 Stunden lang gerufen, Jahrhunderte vorher, groß ist die Diana der Epheser. Und dann hat man sich im Stadion zu Ephesus, und Ephesus ist also die archäologische Ausgrabungsstätte, die am aller am allerreichsten ist, allermeisten Funde abgeworfen hat und das Stadion ist noch ziemlich intakt, da können sich glaube ich 60.000 Leute versammeln und da haben sich einige tausend von diesen Leuten versammelt und um den Fluch der Himmelskönigin zu brechen, haben sie, ich erzähle keine Witze, 4 Stunden lang gerufen, groß ist Jesus von Nazareth. Und Jugend mit einer Mission, und das kann man hier nachlesen in diesem Band von Dave Hunt, die okkulte Invasion. Jugend mit einer Mission hat die 24 strategischen Punkte der Erde besetzt. Gemeint ist der nördlichste, südlichste, westlichste und östlichste Punkt der 6 Kontinente, wahrscheinlich Nord- und Südamerika als eigenen Kontinent gezählt. Und von diesen Vantage Points, von diesen also besonderen Punkten, hat man dann die territorialen Geister gebunden und die Welt Jesus überantwortet. Jetzt wollen wir über die Motive nicht richten, aber ihr traget gern die Narren, ihr, die ihr klug seid. Jetzt sollte ja eigentlich die Welt nur noch bergauf gehen und wir von einem Sieg zum nächsten laufen. Und dann sagt in Vers 20, ihr tragt, wenn euch jemand zu Knechten macht. Steht wieder um dasselbe Wort. Dieses Wort anechomai. Ihr tragt den fremden Geist. Vers 19, ihr traget die Narren. Vers 20, ihr tragt, wenn euch jemand zu Knechten macht. Wenn euch jemand schindet, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn euch jemand ins Angesicht schlägt. Zu meiner Schande müssen wir sagen, dazu waren wir freilich zu schwach. Es ist ein knechtischer Geist. Und zum Beispiel, was mit den Marienschwestern ans Licht gekommen ist, das ist eine Psychosekte. Oder auch bei den Erlus Degen seiner Sisabantus-Sache. Das sind Machtmenschen mit einem knechtischen Geist. Und wenn man sie in Frage stellt, dann hat man sich am Geist versündigt, weil sie sind ja besonders begnadete und von Gott gesalbte Werkzeuge. Und es kam ja dann ans Licht, dass zwei Schwestern aus Finnland, die eine war, glaube ich, 15, andere 18 Jahre, bei den Marienschwestern in Darmstadt. Und die haben dann das ans Licht gebracht, was da lief, mit dem Buch, die Mauern, wenn Mauern fallen, mit einem Vorwort von Rolf Hille, dem damaligen Allianzvorsitzenden. Und da wurden aus den Lichtstunden der Marienschwestern solche Weissagungen wörtlich zitiert. Und da sagt zum Beispiel dieser Jesus, ich brauche Opferseelen, die Sünden sind zu groß geworden, mein Opfer reicht nicht mehr, ich brauche Opferseelen, ich brauche Opferseelen. Wer redet denn da? Und das haben die verhindert, dass das öffentlich dann als Dokumentation bei Idee rauskam. Ja, das wussten sie genau. Wenn das dokumentiert wird, da hätte auch der dümmste Evangelikale gemerkt, das kann doch nicht der Geist Gottes sein. Und da laufen Mächte, wo man gebunden ist, nicht an den Herrn, sondern an diese Strömungen, an diese Kommunitäten, an diese Führergestalten. Und es heißt von Johannes der Täufer, als sie ihn hörten, folgten sie Jesus nach. Und die wahren Diener Gottes werden immer den Wunsch haben, die Leute auf den Herrn und auf sein Wort zu gründen und nicht auf ihren religiöses Kasperltheater und Verein. Und die beste Methode, wie Paulus sagt, es werden gräuliche Wölfe kommen und falsche Lehrer aus seinen eigenen Reihen und die Jünger an sich zu ziehen, die beste Methode, Menschen an sich zu binden, ist dann ihnen eben schnell die Hände aufzulegen. Da bekommt ihr eben nicht den Geist Gottes, sondern da bekommt ihr einen anderen Geist. Wir leben in einem magischen Zeitalter und Paulus fragt die Galater, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt des Glaubens? Galater Kapitel 3, die ersten drei Verse. Und im Griechischen steht für verzaubern, steht da baskaino, das heißt verhexen oder verzaubern. Und für Paulus ist die Vorstellung, den Heiligen Geist anders als durch Glaube an Jesus zu bekommen. Das ist für ihn Magie, Zauberei. Und weil wir in einem magischen Zeitalter leben, haben wir immer mehr solche Methoden, dass Leute uns beibringen, Handauflegung oder wie ihr auf dieser DVD sehen könnt, da fragt Benny hin, do you want to receive the Holy Spirit over there? Wollt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und dann bläst ins Mikrofon. Und das kennt man im Schamanismus. Und solche Dinge greifen also immer mehr um sich, einer magischen Vorstellung. Und diese Stelle, die diese Schwärmer immer wieder zitieren, Apostelgeschichte 19, Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? Und da sagen sie, seht ihr, da ist es, man kann gläubig sein an Jesus und trotzdem nicht den Heiligen Geist haben. Diese Stelle widerlegt sie. Weil das war das Normale und hier war ja ein besonderer Fall und der Grieche hat ja so eine genaue Grammatik und hier steht dafür dieses Wort empfangen, da steht im Griechischen ein Partizip aorist und das heißt wörtlich, habt ihr den Geist bekommen in dem Augenblick, als ihr gläubig wurdet. Das heißt dieses Pistoisantes, vom Pistoio-Glauben. Das habe ich überhaupt noch nie gehört vom Heiligen Geist. Ja, auf wen seid ihr dann getauft? Ja, auf Johannes. Und dann zeigt er ihnen eben auf, wie Johannes eben zur Buße gerufen hat und der Wegbereiter war unseres Herrn. Und man muss ja unterscheiden in Apostelgeschichte zwischen Mitteilung und Lehre. Und das ist ja Geschichte, das ist eine Mitteilung. Und wenn es heute noch Leute gibt, die durch Johannes den Täufer das Evangelium gehört haben, dann könnten wir diese Stelle anwenden. Müssten nur sehr langlebige Individuen sein. Ungefähr 2000 Jahre alt. Und dann nehmen sie diese historischen Ereignisse und sagen, hier bitte, Gott ist ja derselbe und dann legen sie ihre Hände auf und so weiter. Also das war jetzt wieder eine Klammer auf. Also da steht dreimal dasselbe Wort, ihr traget gern die Narren. Vers 19, ihr tragt, wenn ich jemand zu Knechten macht. Und Vers 4, tragt den anderen Geist. Und dann sagt in Kapitel 11, Vers 8, ich habe andere Gemeinden beraubt. Euch habe ich das Evangelium kostenlos verkündigt. Ja? Also wie ich schon vorhin sagte, das waren Leute, die waren brillante Redner und haben die abgesahnt, die Korinther. Da steht übrigens für das Wort berauben Sylao. Das ist ein Begriff aus der Militärsprache. Und Asyl ist dann der Ort, wo du nicht mehr beraubt werden kannst. Das ist jetzt wieder so ein linguistischer Einschub. Nicht unbedingt heilsgeschichtlich nötig, das zu wissen, aber eine Randbemerkung. Das Wort steht übrigens auch nur da. Dann schaut, dann sagt Paulus, der Grund, warum wir das machen, Vers 12, wir tun das, damit ich die Ursache abschneide, denen, die Ursachen suchen, zu rühmen, sich rühmen zu können, sie seien wie wir. Diese Gleichstellung mit den Aposteln. Für Wimber war es völlig klar, Aposteln sind nicht besondere Individuen, sondern die gibt es heute auch noch. Wenn sie Gott zu Beginn gegeben hat, warum soll es sie am Ende wieder nicht auch geben? Und Paulus sagt, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen. Und in 1. Korinther 15 ist es Vers 9. Zuletzt ist er mir erschienen als einer unzeitigen Geburt. Man kann es auch übersetzen, mir ist er als Letzten erschienen. Er war der Letzte. Apostel. Und das wussten die Reformatoren. Epheser 2, Vers 20. Wir sind erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, der Jesus der Eckstein ist. Wir haben keine neuen Offenbarungen mehr. Wir haben weder Apostel noch Propheten. Und sie wussten, das führt in den Katholizismus. Und die haben natürlich die Apostelsukzession. Und die haben neue Offenbarungen. Das letzte Dogma, das erste Mariendogma war 432. Maria ist Theotokos, Gottesgebärin. Wisst ihr, wann das letzte Mariendogma war? Bitte? Sehr gut, ja. Ja, die Himmelfahrt Marias. Also ständig Neuoffenbarungen. Das zweite war dann 553, Marias ewige Jungfrau. Dann die unbefleckte Empfängnis, 18, auch 53, sowas, diese Ecke. Und dann 1950 die Himmelfahrt. Also ständig neue Offenbarungen. Und wir glauben sola scriptura, die Schrift allein. Und die Reformatoren haben nichts Neues offenbart. Sie haben zurückgeführt zum Anfang. Und wir sind heute schon so weit von der Schrift abgewichen, wir können uns, wie Tosa sagte, eine Erweckung gar nicht leisten. Wir brauchen eine Reformation, wir müssen zurück wieder zum Ursprung. Und Tosa sagte 1966, wenn wir mit der Theologie, die wir heute haben, eine Erweckung bekommen, bedeutet das für die Christenheit eine moralische Tragödie, von der sie sich selbst in 100 Jahren noch nicht erholt hat. Inzwischen haben wir eine viel kaputtere Theologie, wir haben das Institut für Gemeindewachstum und Viehzucht, wir machen die Erweckung. Und wir kriegen, die Christenheit ist dann manchmal schlimmer als gar nichts. Da habe ich lieber einen Heiden, der dann Gott bereit ist zu gehorchen, als die Leute, die ständig auf beiden Seiten hinken. Also entschuldige, ich komme da jetzt etwas in Schwung, muss wieder einbremsen, Gang zurückschalten. Und das ist nicht alles ex cathedra, was ich hier sage. Ja? Also wir haben zwar, naja gut. Und dann, jetzt schaue ich sicherheitshalber nach, 1. Korinther 15, mit diesen neuen Offenbarungen und diesen neuen Propheten, das ist jetzt immer mehr wichtiger. Wir haben immer mehr jetzt die Betonung, nein, wir haben heute noch Propheten. Am letzten, Vers 8, ist er von mir als einer unzeitigen Geburt erschienen. Am letzten nach allen, man kann sagen, zum Schluss, ich bin der Letzte. Und jetzt wird's interessant, liebe Freunde. Das ist einmal passiert bei einem Kongress mit John Wimber. Da mussten sie nachsprechen, der Heilige Geist, derselbe Heilige Geist, der in Petrus und Paulus war, ist auch in mir. Das stimmt. Das ist theologisch richtig. Und dann mussten sie nachsprechen, Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und jetzt, versteht ihr, hat man eine Grenze überschritten. Das ist ein messianischer Vers, der trifft nur zu auf den Messias, nicht auf unser einer. Kennt ihr diese Stelle? Er hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen, den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehen und so weiter. Und da haben die das wie die Papageien nachgeplappert. Und da hat man eine Grenze überschritten. Das ist eine typische Verführung. Der erste Satz stimmt, der zweite ist schon falsch. Da müsste man schweigen, sagen, nein, nein, ich bin nicht der Messias. Diese Stelle gilt nicht für mich. Und da setzt man sich fröhlich in eins mit den Aposteln, mit Paulus. Und Paulus hat doch Hände aufgelegt und Paulus hat doch die Schweißtüchlein da, die halten die Kranken. Und dann betet man auch darüber und so weiter. Und Gott ist ja derselbe. Und da wird es interessant, dass Paulus Folgendes. Also, sie halten ihm vor, der Paulus ist fleischlich. Warum? Der hat keine Zeichen und Wunder. Und dann sagt ihnen Paulus in Kapitel 12, Vers 12, ich habe auch die Zeichen des Apostels. Ich habe sogar noch viel mehr. Ich war sogar im Paradies. Nur ich rede nicht darüber. Und jetzt habt ihr mich zum Narren gemacht, weil ich darüber gesprochen habe. Und hält diesen Superaposteln, die sich ihrer Vollmacht rühmten und ihrer Power und Power und Kraft, seine Schwachheit entgegen. Und sagt, sie sind stark, ich bin schwach. Und belegt seine Apostelschaft, 2. Korinther 11, die Verse 22 bis 33, mit der Fülle seiner Leiden. Ich bin in Gefahr gewesen, in den Städten, in den Bergen, in den Flüssen, unter falschen Brüdern. Ich bin auf dem Meer getrieben, ich bin einmal gesteinigt, ich bin dreimal geschlagen worden. Er listet auf die Fülle seiner Leiden, deswegen ist er ein Apostel. Und wie wird denn Paulus berufen? Da sagt Gott, ich will dir zeigen, was in meines Namens wen wird leiden müssen. Das lässt man alles weg, das kehrt man unter den Tisch. Und ja, Paulus hat Hände aufgelegt und Paulus war doch ein Apostel und Gott ist doch derselbe. Und hier die Schweißtüchlein und so weiter. Und da holt man sich die Rosinen raus und hat dann letztlich einen anderen Jesus und einen anderen Apostel. Und Paulus nennt sie dann in Kapitel 13 bis 15 arglistige Arbeiter, Apostel Satans. Kapitel 11, Vers 13 bis 15. Denn solche falschen Apostel und arglistigen Arbeiter verstellen sich zu Christi Apostel. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Also Leute mit einer großen Klappe, rhetorische Brillanz, unwahrscheinlich ruhmsüchtig, ständig von Zeichen Wunder gesprochen, ständig von Vollmacht. Paulus hält ihnen dann seine Schwachheit entgegen. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Und da muss man sagen, das waren solche Proto-Benihin und Archeo-Reinhard Bonke und Paleo-Morris Cerulio-Typen. Nichts Neues unter der Sonne. Die Superapostel. Und das ist also von hier eine interessante Konstellation. Und von dieser Zusammenstellung her kann ich hier jetzt noch zu Folgenden übergehen. Ja, das wollte ich noch sagen, liebe Geschwister, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es in Vers 24, was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe in euch. Das schreibt der Johannes am Ende des 1. Jahrhunderts. Ich bin Anhänger von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues verkündigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres verkündigst, ist es nicht neu. Und jetzt schreibt hier der Johannes am Ende des 1. Jahrhunderts, wenn ihr gehört habt, was ihr gehört habt von Anfang, das bleibt in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und hütet euch vor den Leuten, die euch was Neues bringen. Nein, wir haben hier den ganzen Ratschluss Gottes. Wir sollen für den Glauben kämpfen, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Und das schreibt er den Kindlein und die sind verführbar. Das schreibe ich euch von denen, die euch verführen. Und mich haben manche gefragt, ja, was ist dann mit denen, die da hineingeraten und in andere Strömungen es von Herzen gut meinen damit Gott mehr zu dienen. Es geht nicht um Errettung, sondern um Verführung. 2. Johannesbrief. Ihr wisst ja, es gibt ja den 2. und den 3. Johannesbrief und die haben so die Größe eines Papyrus. Und da steht ja auch, ich hätte euch noch viel zu schreiben, aber ich will zu euch kommen und dann wollen wir also es mündlich tun.
mündlich mit euch reden und dass unsere Freude vollkommen sei. Man nennt ihn deswegen auch den Tintenfaulen Johannes, weil er eben sich kurz gefasst hat. Und er schreibt, Vers 7, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Wiederchrist, der Antichristus. Dieses Wort gibt es nur bei Johannes. Ersten und zweiten Johannesbrief. Jetzt schaut, seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfanget. Es geht um Belohnung. Es gibt weder einen Kommunismus auf Erden noch einen Kommunismus im Himmel. Es wird sich des Himmels nicht jeder gleich erfreuen. Ein Paulus hat Lohn, andere sind gerettet wie durchs Feuer. Und jetzt, wie geht's weiter? Entschuldigung, das mit der Brille. Meine Frau hat mir gesagt, du kauf dir doch eine Gleitsichtbrille, das einmal Brille ab, Brille auf. Es gibt den Brillentick, ja, man wird da in der Homiletik davor gewarnt. Ja? Und da schauen die Leute nicht mehr auf das, was er sagt, sondern wann nehmen die Brille wieder rauf oder runter. Und das hängt eben zusammen mit den Alterserscheinungen. Wenn ich euch deutlich sehen möchte, muss ich mir die Spekuliereisen aufsetzen. Wenn ich lesen will, muss ich es wieder absetzen. Also entschuldigt dieses Auf und Ab. Also ich werde sie jetzt geschlossen absetzen. Zurück zu Gottes Wort. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfanget. Wer weitergeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Und darf ich das hier sagen, in einem katholischen Bundesland, das ist auch eine Stelle, die haben wir sehr oft, ich bin ja Wiener, unseren katholischen Freunden vorgelesen, weil das war denen klar, Rom hat ständig neu hinzugefügt. Und da schreibt Johannes über die, die uns verführen, wer weitergeht. Und das schreibt er vor 2000 Jahren fast, 1900 Jahren. Aber jetzt zu dem, womit ich ursprünglich anfangen wollte, und dann bin ich doch weitergegangen, jedenfalls in der Darlegung. Wir haben fünfmal im Neuen Testament diese drei Begriffe, Zeichen, Semaion, Wunder, Teras und Taten, Dynamis. In verschiedener Reihenfolge haben wir sie an fünf Stellen im Neuen Testament zusammen erwähnt. Und wenn diese drei Begriffe miteinander vorkommen, dann bedeutet es etwas, was die ganze Christenheit erfasst hat. Dann war das kein Randereignis. Schaut, ich hatte 69 einen Unfall mit mehr als ein Dutzend Knochenbrüchen und ich kannte dem den Arm nicht mehr ausstrecken. Und wie ich jetzt sage, meine Karriere als Boxer war vorbei, eine rechte Gerade konnte ich nicht mehr schlagen. Geht nicht mehr. Und, aber keine Angst, ich war nie ein Boxer. Und wenn das jetzt geheilt würde, das wäre ein echtes Wunder. Aber das würde dann die Bibel nicht mit Zeichen, Wunder und Taten, sondern einfach mit Teras, also mit Wunder umschreiben. Und wir haben das erste Mal diese drei Begriffe zusammen in Apostelgeschichte 2, Vers 22, bei der Pfingstpredigt. Und da sagt Petrus, Jesus von Nazareth unter euch von Gott beglaubigt oder bestätigt mit Zeichen, Wundern und Taten. Der Messias hatte sie. Dann die exegetisch schwerste Stelle ist Römer 15, Vers 19, wo Paulus sagt, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, in der Kraft der Zeichen, Wunder und Taten. Und es könnte apostolisch sein, es ist aber nicht eindeutig. Weil er sagt, ich habe meinen Ehrgeiz sonderlich da reingelegt, den Namen Jesu zu verkündigen, wo er noch nicht bekannt war. Also es war das erste Mal, es könnte apostolisch sein, es ist nicht eindeutig, es ist eine Stelle, die auch gerne von den Befürwortern der Zeichen- und Wunderstrategie zitiert werden, zum Beispiel Peter Wenz, der hat da jetzt ein ganzes Seminar gehabt in der Schweiz über diese Stelle und es wird dann so ausgelegt, als wäre das für uns heute gültig. Die dritte Stelle, die ist eindeutig, die hatten wir gerade, 2. Korinther 12, Vers 12, wo Paulus sagt, es sind des Apostels Zeichen unter euch geschehen. Mit aller Geduld, mit Zeichen, Wundern und Taten. Apostolisch. Das ist eindeutig apostolisch. Dass der Mann konnte schon denken, wären die Zeichen und Wunder wirklich das Normale gewesen, dann hätte er sagen müssen, ich habe auch nur die Zeichen und Wunder, die bei euch gang und gäbe sind. Und Handauflegung zur Übertragung des Geistes war apostolisch. Apostelgeschichte 8, wo
Philippus in Samarien missioniert, es geschehen Zeichen und Wunder, sie kommen zum Glauben, die Samariter, aber sie bekommen nicht den Heiligen Geist. Da müssen Petrus und Johannes von Jerusalem kommen. Frage, warum konnte Philippus nicht seine Hände auflegen und den Geist übertragen? Bitte? Ja, weil er kein Apostel war. Er gehörte zu den 7 Diakonen. Er war kein Apostel. Und jeder, der diese Stelle zitiert, um seine 2-Stufen-Lehre und Handauflegung zu rechtfertigen, und das ist ja geschlossen fast, die Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, sagt mit anderen Worten, ohne sich über die Implikationen im Klaren zu sein, er ist ein Apostel. Und die haben wir nicht mehr. Apostolisch waren die Totenauferweckung. Als die Tabitha stirbt, Apostelgeschichte 9, warum konnten die Jünger zu Joppe, das war ja die apostolische Zeit, warum konnten die Tabitha nicht selber auferwecken? Warum mussten die den Petrus holen? Das steht ja nicht. Das glaube ich nicht. Aber die wussten, dass sie keine Apostel sind. Das war apostolisch. Die wussten genau, das können wir nicht machen, da müssen wir besondere Werkzeuge Gottes holen. Und bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen. Ja? Das war nur zu Beginn. Es wird auch nicht mehr berichtet, dass Tote auferweckt wurden. Und da geht es ja nicht um Lehre, da geht es einfach um eine Beobachtung. Jetzt erfährt man immer mehr, das ist verblüffend, liebe Freunde, jetzt hört man immer mehr Berichte von Totenauferweckungen. Und das hat auch heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Aber eben für mich ist das mehr als zweifelhaft. Also das nur so eine kleine Klammer, dass die Zeichen apostolisch waren. Und die exegetisch stärkste Stelle, warum das wirklich in die Zeit der Urgemeinde gehört, ist Hebräer 2, die Verse 3 bis 4. Und es geht in Hebräer 2 um die Bekräftigung, um die Authentisierung des Wortes Gottes. Es heißt da, wir sollen desto mehr Acht haben auf das Wort, das wir hören, Hebräer 2, Vers 1, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist, der alte Bund, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfangen hat, und jetzt geht über zum neuen Bund, wie wollen wir entrinnen, wenn wir dieses Heil nicht achten? Und Gott hat auf 2 oder 3 Zeugen hin eine Sache bestätigt, und jetzt kommen die 3 Zeugen des neuen Bundes, welches zuerst gepredigt ist durch den Herrn, der Herr Jesus. Vers 3. Bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben, die Ohren- und Augenzeugen, die Apostel, und das Wort bekräftigt, das ist ein starker Ausdruck. Das ist ein Aorist passiv, das heißt, das ist geschehen. Und dann der 3. Zeuge, Vers 4, Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und Taten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Da stehen also wiederum in Vers 4 diese 3 Begriffe, Zeichen, Wunder und Taten. Also Gott hat zu Beginn tatsächlich in besonderer Weise sein Wort beglaubigt. Und der Vers 4 ist zwar eine Gegenwartsform, ist jedoch der Nebensatz in dieser Zeit, wo Gott bestätigt hat mit Zeichen, Wundern und hat Gott also mit Zeichen, Wundern und Taten sein Wort bekräftigt. Das ist also diese Zeit der Urgemeinde. Das ist eigentlich vom sprachlichen Befund her ziemlich eindeutig. Und ein eindrücklicher Beweis ist zum Beispiel Zungenreden oder Sprachenreden. Wie oft kommt Sprachenreden in Apostelgeschichte vor? Also Roland, du schweigst jetzt einmal, du kriegst ein Redeverbot und ein Schweigegebot. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, wer wagt es? Ja, also 3-mal.
In drei Jahrzehnten, und das waren immer ganz besondere Weichenstellungen. Beginn der Gemeinde, hat sie schon durchblicken lassen, dann der erste Heide, das gab ja noch einen Aufstand, da musste ja dann Petrus sich rechtfertigen, und hier noch Jünger, die aus der Zeit des alten Bundes kamen, und da hat Gott das noch sichtbar bestätigt. Und schaut, Apostelgeschichte 11, das ist eine Stelle, über die schweigen die Charismatiker meistens etwas beschämt. Da berichtet er, weil Petrus, also du bist zu denen gegangen, die nicht von der Beschneidung sind. Petrus, was machst du bei den Nationen? Kapitel 11, und dann erzählt er eben, was da passiert ist, wie dem Cornelius der Engel erschien, lass holen nach Joppe und Simon, der mit dem Zunamen des Petrus, und er wird dir die Botschaft sagen, dadurch du selig wirst, du und dein ganzes Haus. Indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auch auf uns. Wie es ständig geschieht, wenn das Evangelium verkündigt wird. Versteht ihr, als ich das Buch von Wilkerson las, dann haben die das so dargestellt mit den Zungenreden. Schau, Pfingsten und dann die Jünger zu Samarien, Apostelgeschichte 8, dann Paulus, Apostelgeschichte 9, war ja auch ein besonderes Ereignis, dann Cornelius, Kapitel 10, und du kennst die Bibel noch kaum, hast keinen Überblick. Ja, dann geschah das ständig. Aber was steht hier wirklich? Kapitel 11, Vers 15. Fiel der Heilige Geist auf sie wie auf uns zu Beginn oder am Anfang. Da geht er 7 Jahre zurück. Und das legt nahe, dass es dazwischen nicht vorkam. Und eben nicht ständig sie begleitet hat. Das war was ganz Besonderes. Und mein Grundzeuge, dass Gott im Prinzip, wir wollen ja Gott keine Vorschriften machen, zu Beginn sein Wort beglaubigt hat, mein Grundzeuge ist Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5, die erste bewusste Sünde in diesem neuen Heilsabschnitt der Gemeinde. Da lügen die Apostel an, und was passiert? Die fallen tot um. Also wenn wir ein Beispiel suchen von jemandem, der erschlagen wurde vom Geist, dann wäre es Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Und liebe Freunde, sind wir mal ehrlich, wenn Gott heute noch so eingriffe, wer wäre noch lebendig? Und da sagen sie, oh, wir brauchen wieder die Gemeinde, also die Kräfte der Urgemeinde und der frühzeitigen Gemeinde und so weiter. Und sagen, du weißt überhaupt nicht, warum du bittest. Gebe nichts Gefährlicheres, sich so einer Gemeinde anzuschließen. Stell dir vor, Gott würde heute noch so richten wie zu Beginn. Noch dazu, wo so viel gelogen wird in unseren letzten Tagen. Oder in Korinth hat sie Gott sterben lassen wegen Unzucht. Und ich werde nicht vergessen, wie der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Werber, sagte, es gibt viele Missionsgesellschaften, die nehmen keine unverheirateten Missionarinnen mehr. Und zwar nicht wegen der Heiden, sondern wegen der verheirateten Missionare. Was meinst du, wie viele Tote wir da hätten? Bis in die höchsten Ränge hinein. Da gibt es wirklich viele vom Herrn Erschlagenen. Und da holen sie sich die Rosinen raus. Ich sage, wenn er Apostelgeschichte zum Lehrbuch macht, dann landen wir im Irrenhaus. Dreimal wird berichtet in Apostelgeschichte, dass Gott seine Werkzeuge übernatürlich befreit hat. Zweimal den Petrus, einmal den Paulus. Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 12, Apostelgeschichte 16. So, genauso oft kommt Zungenreden von Apostelgeschichte. Gott ist derselbe. Wir gründen die Instant Gate Opening Ministry Society Incorporated. All die Leute, die im Gefängnis verschmachten, sind geistliche Nullen. Gott ist derselbe. Und dann haben wir die große Erweckung. Und ich meine, versteht ihr? Na gut, da würden wir es merken, dass da was nicht stimmt, weil derselbe Gott, der Paulus und Silas in Philippi übernatürlich aus dem Kerker holt, lässt Paulus dann 2 Jahre im Gefängnis in Caesarea. Und was ist jetzt los? Und da kommt man hin, wenn man eben nur sich die Rosinen rausholt. Und da könnte man Beispiel über Beispiel anfügen. Gott ist derselbe. Also wenn Leute diese Stelle zitieren, da gehen bei mir die Alarmanlagen an. Wisst ihr warum? Sie versuchen damit etwas mitzuteilen, was hier nicht steht. Hebräer 13, 8. Jesus Christus derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und was sie implizieren ist, als würde dort stehen, Gott handelt gestern, heute und alle Ewigkeit gleich. Und dass Gott derselbe ist, bezweifelt ja kein Mensch. Das ist ja die Definition Gottes. Malachi 3, Vers 6. Ich, der Herr, ändere mich nicht. Aber Gott handelt ganz verschieden. Jetzt muss ich sagen, ja zum Glück, nicht? Weil sonst wären wir alle schon tot. also ihr nicht, aber ich auf jeden Fall. Wo steht denn das, dass Gott verschieden handelt? Wer wagt es? Hebräer? Ja, Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott Polymeros und Polytropos im Krieg, nachdem Gott manchmal auf mancherlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Also, Gott hat ganz verschieden gehandelt. Und jetzt ist die Gnadenzeit und lässt uns eben Gott normalerweise nicht mehr sterben. Und dann könnte ich jetzt sagen, bitte, Gott ist derselbe. Habt ihr eine Gebetsgemeinschaft gehabt? Ja. Hat die Erde erbebt? Nein. Wieso? Ja. Apostelgeschichte 4,31. Und die Erde erbebte. Nachdem sie gebetet hatten, die Erde erbebte. Ja? Gott ist derselbe. Also, wann hat das letzte Mal bei euch das Podium gewackelt? Versteht ihr? Also, wie man da einfach, und so holen sie das heraus, und im Englischen sagt man, text out of context is pretext. Und da könnte man Beispiel anführen, wo sie Apostelgeschichte fröhlich zum Lehrbuch machen. Und Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch primär. Und die Lehre haben wir in den Briefen. Und da haben wir eben nichts mehr von einer Zwei-Stufen-Lehre zum Beispiel und andere Zusammenhänge. Und jetzt kommt's, liebe Freunde. Und das habe ich noch dazu, diesen Zusammenhang von Auvenil gelernt. Der Mann, der jetzt Heilungsseminare abhält. Das fünfte und letzte Mal von diesem Blickwinkel her stehen diese drei Begriffe in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Das hat mir Auvenil, da hatte ich richtigen Aha-Effekt. Und ich hoffe, dass bei euch jetzt von der Schrift her vielleicht mit Gottes Gnade auch manches offenbar wird, also neu verstanden werden kann. Zeichen, Wunder, Taten. Hat Gott zu Beginn sein Wort beglaubigt? Nochmal, Vers 4 ist Gegenwartsform, aber in Verbindung mit Vers 3. Das ist der Nebensatz der Vers 4. In dieser Zeit, wo Gott sein Wort bestätigt hat, durch seine Ohren und Augenzeugen, die Apostel, hat er diese Zeichen Wunder gegeben. Und jetzt stehen diese gleichen Begriffe in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Und da geht es um die Wiederkunft Jesu. Und da sehen wir auch die Parallelen zu der Wiederkunftsrede unseres Herrn, Kapitel 2, Vers 1, was aber das Kommen unseres Herrn angeht und unsere Vereinigung mit ihm, die Episynagoge, lasst euch nicht wanken machen und unsicher. Nicht so bald wanken machen, lasst euren Sinn noch erschrecken. Vers 3, lasst euch von niemand verführen. Also wiederum das Thema Kommen Jesu, Verführung, und hier gebraucht das Griechische eine stärkere Form als in Matthäus 24. Das Wort in Matthäus 24, das Wort Planao, das Wort Planet übrigens, umherwandern, umherirren, kommt davon. Das ist mehr so ein zielloses Umherstreifen, während das Wort, das er hier gebraucht, das heißt in den Irrtum hineingesogen werden, das ist schon stärker. Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er, also der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor die große weltweite Erweckung komme. Was steht da? So denken die meisten. Ja, vor der Wiederkunft, so entstand die neuapostolische Bewegung. Vor der Wiederkunft Jesu kommt eine große Geistesausgießung. Gibt Gott seine Gaben wieder? Gibt er wieder Apostel und Propheten? Und dann haben sie 1832 die Propheten, die Apostel berufen, und die sollten dann bleiben bis zur Wiederkunft Jesu. Naja, der letzte war ein gewisser Woodhouse, der ist dann 1901 gestorben. Das ist jetzt die größte Sekte. Die haben 300.000 Anhänger. Die stecken all die Freikirchen in die Tasche. Mit ihren Stammaposteln. Also Erfolge haben sie. Obwohl sie gar nicht diese Heilungsgottesdienste und dergleichen haben. Also es kommt der Abfall. Leider, leider. Es wird offenbart, der Mensch der Sünde, sagt Luther wörtlich, der Anomie der Gesetzlosigkeit. Und jetzt Vers 9, der Frevler wird auftreten in der Macht Satans mit Lügenhaften. Und jetzt stehen da die gleichen Worte, Semaion Teras Dynamis. Und liebe Geschwister, die Bibel gebraucht für die Wunder des Verführers im Griechischen nicht ein anderes Wort. Da steht das gleiche Wort. Und da stehen wiederum diese drei Begriffe. Und da sagte mir Auvenil, das von Auvenil gelernt. Wann war das? Die 70er Jahre nehme ich an. Er sagte, hätte ich nie von einer Pfingst- oder charismatischen Bewegung gehört, müsste ich aufgrund der biblischen Prophetie von dieser Parallele her annehmen, am Ende der Tage kommt eine Bewegung, die sieht aus wie die Urgemeinde. Da stehen die gleichen Begriffe, womit Gott sein Wort zu Beginn bestätigt hat. Also muss so etwas vor der Wiederkunft Jesu wiederkommen. Und das würde erklären, warum sich Anhänger der Strömungen immer auf Apostelgeschichte berufen, weil Gott tatsächlich dort zu Beginn mit Zeichen, Wundern und Taten sein Wort bestätigt hat. Das würde erklären, warum Seelsorger, wenn sie hinter die Kulissen schauen, dessen, was sich da so fromm tarnt, nichts Echtes finden. Und das würde erklären, warum diese Strömungen vor der Wiederkunft Jesu wachsen müssen. Es wird den ganzen Erdball erreichen. Und das ist der Grund, warum das jetzt epidemisch um sich greift. Hättet ihr vor 3 Jahrzehnten jemanden in Deutschland gefragt, was heißt charismatisch, der hätte euch blöd angeschaut. Jetzt bricht es überall ein. Und sie denken, das ist eben irgendwie eine gnädige Heimsuche am Ende der Tage. Es ist die Macht der Verführung. Denn hier steht einmal der Geist Gottes, Vers 4 von Hebräerbrief, und hier steht mit der Macht der Verführung ein verführerischer Geist. Und dann heißt es in Vers 11, darum sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Und das sollte man jetzt sagen mit Kummer im Herzen, liebe Freunde. Die Bibel lehrt am Ende der Tage nicht die Geistesausgießung, sondern die Geisterausgießung. Ich zitiere da immer Joel, völlig aus dem Zusammenhang. Diese Joel-Stelle hat überhaupt nichts zu tun in der zweiten Erfüllung mit der Gemeinde, sondern es ist eine Verheißung für Israel. Das ist eine von den 8 Bibelstellen der Geistesausgießung, wo die nationale Errettung Israels verheißen ist. Die Joel-Stelle kennen Sie, die anderen kennen Sie gewöhnlich nicht mehr. Und die Bibel nochmals lehrt am Ende der Tage nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes, der ist weltweit ausgegossen. Es kann sich jeder Mensch an irgendeinem Punkt immer noch bekehren, sei es Nordpol oder Südpol, sei es Feuerland oder Neuseeland, sei es Deutschland oder Südafrika. Der Heilige Geist ist weltweit da, das ist einmalig. Vor Pfingsten musstet ihr, um Gott anzubeten, nach Jerusalem pilgern. Und laut Titus 3, Vers 6 ist der Heilige Geist, Titusbrief, Kapitel 3, Vers 6, reichlich ausgegossen. Und da steht im Griechischen der Aorist, das heißt, das ist geschehen, das wird nicht wiederholt. Weil er war vorher spärlich. Nur einem Volk gegeben und da auch nur besonderen Werkzeugen. Um den Heiligen Geist zu empfangen, musstest du zur Beschneidung gehören, musstest du also zum Volk Israel gehören. Und auch da nur die Königslinie vom Stamme Juda und die Priesterlinie vom Stamme Levi und auch ja da nur die Linie der Kehatiter. Das war die hohepriesterliche Linie. Das waren die einzigen, die hohepriesterlich dienen durften. Und dann die Propheten hin und wieder, spärlich. Und das Kennzeichen des Propheten war, dass er den Heiligen Geist hatte. Und jetzt bekommt ihn jeder, der an Jesus Christus gläubig wird. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Gewaltig. Und in gewisser Hinsicht sind wir jetzt, wenn ich so sagen darf, alle Propheten. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Denn der Prophet hatte den Heiligen Geist und kannte den Ratschluss Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist und wir haben den Ratschluss Gottes. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Brauchen keine neuen Offenbarungen. Also wäre so eine Möglichkeit der Auslegung. Und haben wir aus dieser Konstellation her verstanden, warum diese Strömungen am Ende der Tage, und das zeigt auch, dass es womöglich mit der Wiederkunft nicht mehr lange dauert, warum die sich so ausbreiten müssen. Weil sonst kann man ja sagen, ja Moment einmal, bin ich der Einzige, die anderen sollen alle schief liegen und ich als Einziger habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, die wachsen immer mehr. Die größte Gemeinde Europas ist die von den Sande Adeliacia in Kiew Und der hat vor 15 Jahren mit einem Hauskreis von ein paar Männern angefangen. Ein Nigerianer hat in Minsk studiert, ist Anhänger der Wort des Glaubensbewegung, die auf Kenneth Hagin zurückgeht. Und die habt ihr diesen Kenneth Hagin auf dieser DVD dann ganz zum Schluss. Das war ein Gnostiker durch und durch, in frommer Verpackung. Diese Worte des Glaubens, diese Rema-Gemeinden, Gedanken sind Kräfte. Ich spreche aus, ich werde gesund und dann werde ich gesund. Das Wesen der Magie, dass man versucht, mit gedanklicher Kraft die Wirklichkeit zu manipulieren. Ich habe es ja auch probiert, nur beim Haarausfall funktioniert es noch nicht ganz. Hinderlich wie überall ist hier der eigene Haarausfall. Und der hat 25.000. Und die größte Gemeinde in Deutschland, die biblische Glaubensgemeinde Stuttgart, Peter Wenz, ist genau auf dieser Ebene. Sie haben in ihrem Bücherverlag, haben sie die Bücher von Kenneth Copeland und Kenneth Hagin und so weiter, diese Worte des Glaubens, Leute. Und da wollen wir jetzt nicht sagen, dass die alle falsch sind. Da sind sicher auch echte Geschwister dabei. Aber da ist ein großes Durcheinander, eine Vermischung eben. Und jetzt kürzlich hat er ein Interview gegeben, Peter Wenz, und er hält auch die Wunder in Lourdes als eine Wirkung des Geistes Gottes. Er weiß überhaupt nicht, was man sagen soll. Er ist mir sprachlos. Versteht ihr, wenn ein Wunder im Namen Jesu geschieht, ist es überhaupt keine Garantie. Nochmals, Matthäus 7, 22, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen? Ich habe euch nie gekannt. Also das beweist ja auch noch nichts. Aber wenn ein Wunder im Namen Marias geschieht, sollte er doch der Dümmste wissen, dass das nicht der Geist Gottes sein kann. Aber weil man nur von der Faktizität herkommt, dass das geschieht, und ich bezweifle nicht, dass da echte Wunder geschehen sind. Also echte, dass da Heilungen sind. Ich habe einmal vor vielen Jahren, da war ich noch ungläubig, einen Bericht gelesen über Lourdes, den Reader's Digest. Und da hat ein atheistischer Arzt zu einer Frau gesagt, die hatte Krebs im fast letzten Stadium, wenn die gesund wird, werde ich Mönch. Und die ist in das Wasser eingetaucht und die hatte schon diesen aufgeschwollenen Bauch und die kam raus und die war schlank und der Krebs war weg und der Arzt ging ins Kloster. War nicht nur eine Phrase. Den hat das so umgehauen, das ist für mich kein Problem. Ich komme aus Österreich. Da gibt's die Maria-Hilfer-Straße, da gibt's Maria-Zafall, das ist ein Marienwallfahrtsort. All die Gebetserhörungen durch Maria. Also da müssen wir nicht so naiv sein, wenn dann der Arzt feststellt, tatsächlich, die sind da geheilt worden vom Krebs. Deswegen ist es ein Wunder Gottes, das beweist noch überhaupt nichts. Und diese Zusammenhänge würden erklären, jetzt wird's noch deutlicher, warum diese Zeichen und Wunder in Apostelgeschichte zurückgehen. Gott zu Beginn. In der ersten Missionsreise des Paulus sehr oft, in der zweiten kein einziges Mal. In der dritten haben wir noch die Sache mit den Schweißtüchlein. Das war ein typisch apostolisches Zeichen. Also mein Taschentuch, das heilt keine Menschen. Gegenteil, da kriegt sie jede Menge Streptokokken, die da auf der Tuche hocken und so weiter. Und womöglich noch Staphylokokken. Und wenn sie Staphylococcus aureus habt, ist sowieso vorbei. Das ist der auf Antibiotika nicht mehr anspricht. Könnt ihr euch gleich den Sarg bestellen durch meine Wunderheilung, Anführungszeichen. Aber es ist ein Abklingen. Und derselbe Paulus, dessen Schweißtüchlein also noch kranke halte, der schreibt in seinem Abschiedsbrief, 2. Timotheus 4, Vers 20, Trophimus ließ sich in Milet krank, konnte nicht heilen. Er schreibt einen Timotheus, Kapitel 5, Vers 23, 1. Timotheusbrief, trink etwas Wein um deines schwachen Magens willen, weil du oft krank bist. Ja, lieber Paulus, was ist los? Gott ist doch dasselbe. Deine engsten Mitarbeiter, ja, und was immer der Pfahl im Fleisch bei ihm war, die Antwort Gottes, lass dir meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das würde das erklären, warum der das eben gegen Ende, lesen wir nichts mehr von solchen spektakulären Heilungen, so sehr sie Gott immer noch geben kann, im Rahmen von Jakobus 5. Gott hat es in die Gemeinde verlagert. Das heißt nicht, er rufe den, der die Gabe des Heils hat, sondern er rufe die Ältesten. Und da sollten wir bitte viel mehr Glauben haben. Gott wirklich für manches noch vertrauen. Ich werde nicht vergessen, wie Jürgen Neidhardt, der jetzt Bibellehrer ist in Beatenberg, mit dem Übersetzer von John Wimber, als die damals in Bern da ihre Seminare hatten, fragten, wie viele Heilungen habt ihr jetzt gehabt? Hinher, zwei, wobei die eine Sache auch umstritten war. Da sagte der Jürgen, wir haben doch viel mehr gehabt nach Jakobus 5, wo man die Ältesten ruft und über den Kranken betet, ja, ohne jemals proklamiert zu haben, dass wir die Heilungsaufgabe haben. Also da sollten wir Gott viel mehr zutrauen. Und liebe Freunde, das würde erklären, jetzt gut zuhören. Und seid berührt, Christen. Schluckt das nicht, nur weil ich hier sage. Überprüft das. Das wird erklären, warum der Zeichenwunderbegriff in den Abschnitten über die Wiederkunft Jesu, man sagt in der Theologie die Parousie-Passagen. Parousia ist der theologische Begriff für die Wiederkunft, die Anwesenheit. Warum die Worte Zeichenwunder in den Abschnitten, die die Wiederkunft Jesu behandeln, nie neutral steht, nie positiv, sondern immer in Verbindung mit Verführung. Eine Stelle hatten wir gerade, Matthäus 2. Thessalonicher 2, mit lügenhaften Zeichenkräften und Verführung. Und überprüft das, ob das wirklich so stimmt. Und das würde erklären, liebe Freunde, warum wir am Ende der Tage nicht nur diese Zerschlagung der Ordnungen Gottes und dieses Sodom und Gomorra sehen, sondern auch eine zunehmende Betonung des Übernatürlichen. Und das geschieht in der Macht der Verführung. Wir hatten ja auch die Frage, werden alle geheilt? Ich habe hier eine hochinteressante Korrespondenz von diesem Pastor Weidemann, der da diese größte Gemeinde gebaut hat in Gießen, die größte FEG-Gemeinde, bei 1000 Leute dann in der Klarheit der Verkündigung mit einem angeblichen Heilungswunder von Reinhard Bunke. Ist einigen schon bekannt. Und da wurde dieses Mädchen angeblich übernatürlich geheilt. Und dann schrieb er hin, keine Antwort. Schrieb wieder hin, keine Antwort. Schrieb drittes Mal hin, keine Antwort. Dann hat er den damaligen Sekretär von Christen für alle Nationen, also das Missionswerk von Bunke, angeschrieben und hat gefragt, was ist da los? Was ist mit euren Heilungen? Und dann schreibt er zurück, dieser Sekretär von Bunke, die bezeugten Heilungen sind Spontanzeugnisse für die Christus, für alle Nationen nicht verantwortlich zeichnen, sondern die betreffenden Personen. In Afrika war eine Mitarbeiterin nur zum Zwecke beschäftigt, diesem Zeugnis nachzugehen, sie zu prüfen und sie aufzulisten. Das war mühsam und im Nachhinein müssen wir sagen, die Ergebnisse, Klammer, Leute, die dadurch zum Glauben kommen, stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Es mag ein Hinweis sein, dass Golgatha wichtiger ist als Heilung. Man höre und staune. Und dann schrieb Weidemann zurück. Ich habe das ja zitiert in meinem Büchlein, die Wunder des Reinhard Bunke. Auf der Feuerkonferenz in Frankfurt war ich selbst und erlebte, wie von Reinhard Bunke nicht wenige deutsche Personen mit großen Halleluja-Rufen als gerade geheilt der Menschenmenge vorgestellt wurden. Aber in ihrer Zeitschrift ist trotz ihres Versprechens nicht einmal ein einziger von Ärzten attestierter Heilungsbericht einer Person aus der BRD erschienen. Wie soll das mit dem Wahrheitsgebot vereinbart werden können? Er sagte auf einer Kassette, ich habe noch nie so viel Unwahrhaftigkeit erlebt wie in diesem Zusammenhang. In Ihrem Brief schreiben Sie, dass das wohl ein Hinweis darauf sei, dass Golgatha wichtiger als die Heilung sei. Das glaube ich allemal auch. Aber warum spricht Reinhard Bunke mehr von Zeichen und Wundern als von Golgatha? 4 Videokassetten habe ich von Ihrem Missionswerk, aber auf allen nimmt die Heilung und der damit verbundene Rummel, Klammer, es tut mir wirklich in der Seele weh, dass man das nicht anders bezeichnen kann, mindestens 90% des Inhalts ein. Will man die angeblichen Wunder nachprüfen, dann ist plötzlich ihr Auftrag die Verkündigung, obwohl sie in ihrer Werbung zu den Veranstaltungen ständig von Evangelisation mit Zeichen und Wundern sprechen. Was für eine Verdrehung biblischer Prioritäten verbunden mit Heilungsberichten, die meist keine sind. Ich glaube wirklich an die Macht und Kraft Gottes, auch hinsichtlich körperlicher Heilungen, aber so geht es nicht. Lügenhafte Zeichenkräfte und Wunder. Und schaut, welch ein Geist das ist. Das ist eine Zeitschrift von Basileia Bern. Der hat ja eine der schnellst wachsenden Gemeinden. Dieser Martin Bühlmann, der da jetzt mitmacht bei der Allianz. Und in diesem Magazin, das Hauskreismagazin, das Ulrich Eckers angestoßen hat, gehört er mit auch zum Redaktionsteam. Da haben wir eine katholische Theologin, da haben wir Evangelikale, da haben wir Peter Wenz, da haben wir also das ganze Spektrum durch. Und da erwähnt er die 10 Symptome von Toronto. Umfallen, Lachen, Weinen, Zucken, Schütteln, Schreien, Brüllen,
Ich erzähle keine Witze, es steht alles so hier da. Sprachlosigkeit, betrunken sein, die Bibel sagt achtmal seid nüchtern, prophetisches Reden. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn niemand zuhört. Versteht ihr, die Prophetie war immer zur Erbauung des Nächsten. Eine Prophetie, die niemand hört, ist keine Prophetie. Das ist geistliche Selbstbefriedigung. Und dann schreibt er Folgendes, ganz offen. Es scheint außerdem, dass die Manifestationen gelegentlich bei Menschen auftreten, die in keiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen. Solche Menschen haben von einem, jetzt hört gut zu, tiefen Frieden, andere von einem mit dem Flash beim Drogenkonsum vergleichbaren Erlebnis, Bindestrich ohne Nebenwirkungen erzählt. Also seht den Subjektivismus, da haben Leute einen tiefen Frieden, haben aber gar keine persönliche Beziehung zu Jesus. Er machen aber die gleichen Erfahrungen wie die Frommen mit dem Toronto-Segen. Und hier ähnlich wie bei einem Drogenkonsum, und es haben Weltmenschen gesagt, die charismatische Bewegung ist eine LSD-Bewegung. Wir werden stark an die Verheißung in Joel erinnert. Der Geist soll auf alles Fleisch fallen, was für uns so viel bedeutet wie auf alle Menschen. Es besteht nicht notwendigerweise eine Voraussetzung des Glaubens. Und spätestens hier hätte man rufen müssen, Anathema esto. Also Galater 1,8, ein anderes Evangelium, ist unter dem verflucht Anathema des Paulus. Denn der Herr Jesus sagt ausdrücklich in Johannes 14,16, den Geist, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie kennt ihn nicht und sieht ihn nicht. Und ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und hier machen Ungläubige die gleichen Erfahrungen, das ist ja reines New Age. Ergebnis nichts, hat überhaupt keine Konsequenzen gehabt. Wird alles toleriert. Gehört mit zum Redaktionsstab und so weiter. Und da haben sie eben immer ihre Joel-Stelle und die muss dann dafür herhalten. Und ich habe das ja schon erwähnt. Es kam diese Heilungsdienste, die kamen durch in den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre durch Kathryn Kuhlmann. In die evangelikale Christenheit. Vorher kannte man das nicht. Jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Und sie war nun eine Frau mit solchen Kräften und man hat den damals berühmtesten Exegeten, Bibelausleger Martin Lloyd-Jones, und er war ja noch dazu ein Doktor der Medizin, gefragt, wie er das einordnet. Und da hat er dann mit echt englischer Höflichkeit darauf geantwortet und er hat mehrere Punkte angeführt und er hat zwei Dinge, habe ich mir gemerkt. Er sagte, wenn man diese Kassetten hört, diese Tonbandaufzeichnungen, das ist dann so eine Atmosphäre wie im Stadion. Da ist Gejohle, Applaus, Halleluja und wie am Jahrmarkt. Und da sagt er, in meiner Bibel steht, wenn der Herr heilte, es kam eine Furcht Gottes über sie. Und dann sagt er den entscheidenden Satz. Er sagt, man hat nicht den Eindruck, dass diese Dinge geplant waren. Dass zum Beispiel der Petrus zum Johannes sagte, du, wir gehen da hinauf zum Tempel und da sitzt ja bei der schönen Pforte der Lahme und den heilen wir und dann gibt es einen Mordsauflauf und dann kommt die Full-Power-Botschaft und dann machen wir die Erweckung. Also diesen Eindruck hat man nicht, sondern dass das völlig spontan unvorbereitet kam, dass dann sagt, schau mich an und sei geheilt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich finde nirgends in der ganzen Bibel, kommt dann und dann zusammen, wir machen einen Heilungsgottesdienst. Das ist auch so ein Verfügbarkeitsdenken. Das könnte man das da irgendwie so zusammenbringen. Und liebe Freunde, vielleicht abschließend noch Folgendes mit dem anderen Jesus. Das ist mir mal wie Schuppen von den Augen gefallen. In Johannes 6. Da lesen wir, wie Jesus über das Galiläische Meer fuhr. Vers 2, es zog mit ihm viel Volks darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also es kommen sehr viele, weil er die Kranken heilt. Und dann haben wir das einzige Wunder in Johannes 6 berichtet, das in allen vier Evangelien erwähnt wird, die Speisung der 5000. Das ist das einzige Wunder, das wir in allen vier Evangelien finden. Johannes nennt es nicht Wunder, sondern Zeichen. Das Wort Zeichen, Semaion, wird bei Johannes am meisten erwähnt. Und damit wird der Zeichenbegriff hier auch erklärt.
Und die Menge ist von dem Wunder so angetan, dass sie sagen, Jesus wird unser König. Der Mann ist unser Mann. Wenn der regiert, dann gibt es weder Kranke. Da hat die Krankenkasse hat er endlich ausgesorgt. Und kein Mangel an Brot. Bei der nächsten Wahl bekommt er unsere Stimme. Und dann lesen wir, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn greifen, damit sie ihn zum König machen, entwich er abermals auf dem Berg, er selbst allein. Und da könnte man sich fragen, ja warum? Es ging doch um diese Weichenstellung. Erkennen sie ihn als Messias? Und der Messias war ja der König. Oder nicht? Und da könnte man meinen, jetzt haben sie es endlich begriffen, sie wollen ihn zum König machen, zieht er sich zurück. Und Johannes 6, Vers 28, da wollen die Juden ganz fromm sein, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werk wirken? Das ist ja eine gute Frage, was muss ich tun, damit ich im Willen Gottes bin? Und jetzt zeigt der Herr, worin all diese Zeichen und Wunder gipfelten. Denn ich füge das nochmal am Rande hier ein, liebe Freunde, die körperliche Gesundheit, die uns im Zuge eines vom Bild geprägten Zeitalters ja so wichtig ist, und das Sichtbare, von dem Paulus ausdrücklich sagt, dass es vergänglich ist, das ist in Gottes Augen ganz anders gewichtet. Der Herr sagt, reiß dein Auge aus, hau deine Hand ab. Besser du gehst einäugig und als Krüppel ins ewige Leben, als wäre es gesund ins ewige Feuer geworfen. Da ist nichts von Heilung um jeden Preis die Rede. Jetzt zeigt er, worin all diese Wunder und Zeichen gipfelten, Vers 29, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist die Betonung bei Johannes. Diese Zeichen sind geschrieben, dass ihr glaubt, Jesus sei der Sohn Gottes. Und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und da haben die Frechheit, nachdem er das einmalige Wunder der Speisung der 5000 gewirkt hat, ihn zu fragen, was tust du denn für ein Zeichen, dass wir sehen und glauben? Und er merkt mir, die waren Zeichen wundersüchtig geworden. Das arge und ehebrechliche Geschlecht sucht ein Zeichen. Und er möchte sie dann zur geistlichen Bedeutung hineinführen und sagt ihnen sehr unpsychologisch, sehr undiplomatisch, ihr müsst mein Fleisch essen, müsst mein Blut trinken. Und Blut trinken war für den Juden ein besonderer Gräuel. Da nehmen die Ärgernis. Und er zeigte mit anderen Worten, es geht um viel mehr. Ich bin für euch nicht nur die Torte, der Überguss, sondern ich soll eure Existenz sein. Euer Ein und Alles. Und von der Fülle der Wunder und Taten, die Jesus gewirkt hat, wo Johannes sagt, der Weltbücher können sie nicht fassen, greift Johannes 8 Zeichen heraus. Und der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt und heilt den Blinden. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und speist die 5000. Er sagt, ich bin der Auferstehung und das Leben und erweckt den Lazarus. Warum? Damit wir glauben, dass jetzt immer die Blinden sehen, die Hungrigen gespeist und die Toten lebendig werden. Nein, sondern dieses Zeichen bestätigt, bekräftigt, unterstreicht sein Wort. Versteht ihr? Da kann ja bald einer kommen und sagen, ich bin das Licht der Welt. Da hatten wir ja so einen Guru aus Indien. Er ist eine Friedensbombe. Kennt ihr den Unterschied zwischen den Kräuterschluckern, Fressern von Indien und denen von Australien? Das eine sind die Gurus und dann sind die Kängurus. Randbemerkung, nicht ganz ernst gemeint. Versteht ihr? Und das kann man ja bald sagen, ich bin das Licht der Welt. Und der Herr beglaubigt das. Und da dient das Zeichen zur Bestätigung des Wortes, damit sie seinem Wort glauben. Wie es ja am Ende heißt, Johannes 20, wo der Herr sagt zu dem ungläubigen Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet. Also schwarz auf weiß, was zu Beginn das Wort, das Zeichen wirkt, übernimmt jetzt das Wort. Und wir lesen in Johannes 12, 37, obwohl diese Zeichen da, glaubten sie doch nicht an ihn. Aber wie viele sind durch das Lesen des Johannesevangeliums, das als das schönste Werk der Weltliteratur gilt, geschrieben mit dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes, zum Glauben gekommen? Das ist einmalig schön. Je mehr ich das Johannesevangelium, desto mehr bin ich begeistert. Aufgebaut nach der Stiftshütte und so weiter, der neue Tempel, fantastisch, unauslotbar. Hier wird die Weisheit Gottes in einer Schönheit offenbart. Und jetzt holt sie der Herr hinein oder möchte sie hineinholen in die geistliche Bedeutung. Ich muss euer Ein und Alles sein, ihr müsst mein Fleisch essen
Und da murrten sie und dann sagen sie, Vers 60, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Vers 66 kann man sich leicht merken. Johannes 6, Vers 66, 666 ist der berühmt-berüchtigte in der Christenheit. Von da ab wandten seine Jünger viele sich ab und wandeln fort nicht mehr mit ihm. Und dann kommt die berühmte Frage, wollt ihr auch gehen? Bin ich für euch auch nur der Zeichenwundermann, der Sensationslieferant, der Zirkusmensch, dem man nachfolgt, solange es den alten Adam gut geht, solange ihm wir gesund sind, solange ihm wir zu essen haben? Und da kommt die berühmte Antwort des Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Zeichen und Wunder, die wir brauchen. Merken wir den Unterschied? Die einen folgten Jesus nach, solange es Zeichen und Wunder gab. Das ist genau der Jesus, den sie verkündigen. Benihin und Konsorten. Jesus macht dich gesund. Jesus heilt dich. Den verkündigen sie von der Leinwand. Johannes 6, da folgen viele nach. Und wenn es zu dem wahren Jesus geht, da scheiden sich die Geister. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das war die Minderheit, die blieb bei ihm um seiner selbst und seines Wortes willen. Das ist genau dieser andere Jesus. Schaut, Jesus ist ja derselbe. Er hat die Menge geheilt, hat sie gespeist. Und Jesus macht dich glücklich. Jesus macht dich reich. Jesus macht dich gesund. Jesus macht dich einflussreich. Jesus macht dich wohlhabend. Die Theologie der Freunde Hiobs. Lieber Hiob, tue Buße. Denn wenn du im Willen Gottes wärst, dann wärst du gesund und wohlhabend und einflussreich. Und bei dir muss Sünde sein, sonst könntest du nicht so im Dreck sitzen. Und sie wussten nicht, weil Hiob im Willen Gottes war, deswegen war er genau in dem Schlamassel, in dem er war. Theologie der Freunde Hiobs. Sehen wir da die Zusammenhänge? Und natürlich will man so einen Jesus haben und die wissen überhaupt nicht, für welchen Jesus sie sich entscheiden. Und dort, wo der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, die sagen nicht, aber Herr Jesus, du bist doch für unsere Sünden gestorben. Und wir haben das geglaubt. Dann hätten sie ja das Evangelium begriffen. Sondern sie haben, wie im Katholizismus, entschuldigt, die Werkerei. Wir haben doch große Taten getan. Wunder, geweissagt. Und jetzt muss ich ja langsam zu Ende kommen. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Liebe Freunde, nur ganz kurz, das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung, das zeigt die Dinge ausgereift wie die Spitze des Eisbergs. Es kommt am Ende der Tage die Welteinheitsregierung, die Welteinheitsreligion, die Welteinheitswirtschaft. Kennt ihr die Endstation der Antidiskriminierung? Offenbarung 13, Vers 16. Es kann niemand kaufen oder verkaufen, er hat denn die Zahl oder den Namen des Tieres. Wir kriegen alle dieselbe Nummer. Wir werden alle gleichgestellt. Niemand ist mehr diskriminiert. Und wir sind endgültig in der Zwangsjacke Luzifers. Das ist die Endstation von dem Gleichstellungs- oder Antidiskriminierungsgesetz, dass das einen unrühmlichen Anfang nimmt mit dem 14. Juli 1789 der Französischen Revolution. Und es hat ja der französische Europaminister ultimativ darauf bestanden, dass jeder Gottesbezug in der Präambel der EU rausgenommen wird. Also, wir werden beglückt von diesem Humanismus. Und dann heißt es in Offenbarung 13, Vers 3, das Tier erholt sich von einer tödlichen Wunde. Und das werden sich verwundern alle, die auf Erden wohnen. Da steht Therapeuo. Das Tier wird geheilt von einer tödlichen Wunde. Und versteht ihr, anstatt diesen Heilungen den biblischen Wert einzuräumen, die biblische Gewichtung, hat man das immer mehr zum Sensationellen gemacht. Und man denkt, Mensch, wenn da einer geheilt wird, der war im Rollstuhl und jetzt kann er gehen, das ist das große Wunder. Liebe Freunde, das ist untergeordnet. Ich werde nicht vergessen, wie ich den Wolfgang Dick auf Kassette hörte. Der Mann, der ja ein Kriminelle war, ein Dieb. Und als er dann wieder entlassen wurde, schrieb der Gefängnisdirektor, kriminelle Energie ungebrochen. Und dann kam der zum Glauben. Und dann erzählt er, da war er irgendwo bei so einer Abwasch dabei und da lag ein 50-D-Mark-Schein und das war ihm so in Fleisch und Blut übergegangen. Blitzschnell hat er den eingesteckt. Als Christ. Und dann aber
begann der Kampf. Und dann sagte er etwas, werde ich nicht vergessen. Und dann geschah etwas, was es noch nie vorher gab. Wolfgang Dick brachte gestohlenes Gut zurück. Das ist das größte Wunder. Es ist nicht Freude im Himmel über einen Lahmen, der wieder hüpfen kann, sondern über einen Sünder, der Buße tut. Das ist das größte Wunder. Gott sagt nicht, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Krankheiten, sondern Arbeit mit deinen Sünden, Mühe mit deinen Missetaten. Und wenn ein notorischer Säufer aufhört und ein notorischer Dieb aufhört zu stehlen, das sind die großen Wunder Gottes, was nicht sichtbar wahrgenommen wird. Und so denkt man, oh, da kann einer wieder gehen und da ist jetzt Haarausfall geheilt worden. Und es meinte ja ein Bruder in Brasilien unter Augenzwinkern, ein kleiner Mann und mit Alopecia totalis und nennt die Medizin den totalen Haarausfall. Er sagte, wenn wir einen fänden, der uns die Haare wieder nachwachsen lassen könnte, würden wir vielleicht unsere Theologie ändern. Seht ihr, so eitel sind diese Mannsbilder. Ja? Mich eingeschlossen. Das war jetzt ein Witz. Und da denkt man, das ist das große Wunder und Sensation. In Wirklichkeit ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und weil wir da so immer mehr falsch programmiert werden und das als die Kraft Gottes, die Große ausgeben, deswegen ist die ganze Menschheit erstaunt, wenn das Tier sich von der tödlichen Wunde erholt, anstatt dass wir besonders skeptisch sind. Und die Bibel hat ja gerade diesen Rummel abgelehnt. Letztes, und damit sollte ich dann echt zu Ende gekommen sein, da haben wir auch noch so einen Zusammenhang, warum diese Dinge um sich greifen. Lukas 16, die Geschichte von dem reichen Mann und armen Lazarus. Naja, der hat das schon begriffen, langsam gehen die Lichter aus. Ja. Und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht aufgerichtet. Also wir müssen das als eine prophetische Handlung nehmen, dass uns der Kleine da das Licht ausgeschaltet hat. Der reiche Mann möchte missionieren. Und wenn jemand weiß, warum verkündigt werden muss, dann dieser reiche Mann. Er ist ja laut Vers 23, Luther sagt, bei den Toten wörtlich im Hades, im Totenreich. Und laut Offenbarung 6, Vers 8, da heißt es, der vierte Reiter hieß Tod und nicht die Hölle, das ist ein zukünftiger Ort, sondern der Hades folgte ihm nach, das Totenreich. Es wird vor der Wiederkunft Jesu das Totenreich weltweit auf die Menschheit losgelassen. Und da gibt es eben diese Kriege und Revolutionen. Und wir sehen die Vorschattung. Und in Offenbarung 9 wird dann der Abgrund auf die Menschheit losgelassen, der Abyssos. Und da geht es so grauenhaft zu, da wird ein Drittel der Menschheit getötet. Und da heißt es in jener Zeit, wollen die Menschen sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Und ich hoffe sehr, dass die Brüder mit ihrer Lehre von der Entrückung von der Trübsal Recht haben, denn ich möchte in dieser Zeit nicht mehr leben. Es ist ein Unterschied, das zu lesen, von diesen Plagen ward getötet, der dritte Teil der Menschen, und das dann miterleben zu müssen. Möchte ich nicht mehr leben. Da wird man auch seines Lebens wahrscheinlich nicht mehr froh. Aber ich weiß, ich bin da nicht so dogmatisch, sein gut. Und dann will der reiche Mann missionieren, und dann antwortet Gott durch Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören, akur. Lest das Neue Testament. Die Verkündigung des Evangeliums verbindet sich fast ausnahmslos immer mit Akur, mit Hören. Wer das hört, wer meine Worte hört, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Worte Gottes. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und jetzt kommt das Nein aus dem Totenreich. Nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten auferstünde und zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Und ich werde nicht vergessen, wie ein brillanter Theologe, dieser John Whitcomb, sagte, diese Antwort beweist, warum der reiche Mann genau an der Stelle saß, wo er war. Er verachtete Gottes Wort. Er sagt mit anderen Worten, Vater Abraham, die Bibel ist gut, die ist wunderbar, aber die genügt nicht. Wir brauchen Zeichen, Wunder. Dann kommt die große Erweckung. Gruß aus dem Totenreich. Und in dem Maße, wie der Spiritismus, das New Age, die Esoterik, der Okkultismus, diese ganze Flutwelle der Magie über Internet und Harry Potter und so weiter über uns hereinbricht, laufen immer mehr parallel die Vorschläge, wir brauchen Zeichen und Wunder. Gruß aus dem Totenreich. Und die Antwort Gottes durch Abraham, hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Lasset uns mit dem Worte Gottes genügen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, es ist dies ein unausschöpfliches Thema. Es könnte noch manches gesagt werden, aber du kannst geben, dass wir von deinem Wort her
diese Zusammenhänge gnädig begreifen dürfen. Und dadurch, dass wir diesen Schatz haben, eigentlich tausendmal reicher sind. Und es gibt nichts Größeres als Vergebung der Sünden. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisse, dass ihr das ewige Leben habt. Denn alles andere wird vergehen. Und was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Hab Dank, Herr, für dieses größte Geschenk. Du hast einen Quell gefunden, der Sünder selig macht. Eine Quelle, die Unreine reinigt, die Aussätzige heilt. Hab Dank, du gnädiger und treuer Gott, für dieses Wunder aller Wunder, dass wir Vergebung der Sünden haben dürfen. Amen.